Parashat Zav. Es wurde schon gesagt heute, dass Parashat Zav die Eigenschaft hat, dass man auf den ersten Blick meint, da wiederholen sich aber Dinge, die waren gerade in Parashat Vayikra da. Und wieso steht das jetzt alles noch einmal da? Ein wesentlicher Unterschied ist, in Parashat Vayikra letzte Woche haben wir gelernt über verschiedene Typen von Korbanot, die es gibt, aus der Perspektive oder für Menschen, die ein Korban bringen wollen. Also jemand, der nicht Teil des Personals im Tempel ist, weder ein Kohen noch ein Levi oder sonst jemand, der irgendwie im Tempel hauptberuflich beschäftigt ist, sondern ein Mensch, der ein Korban bringen will, muss wissen, welche Korbanot es gibt. Wir haben letzte Woche daher auch die Korbanot häufig aus der individuellen Perspektive kennengelernt. Ein einzelner Mensch will ein Korban bringen. Und da hatten wir freiwillige und auch verpflichtende Optionen. Aber meistens, nicht hundertprozentig, aber meistens, ist es in Parashat Vayikra fokussiert auf ein Individuum, will ein Korban bringen. Und was gibt es denn da jetzt überhaupt für Möglichkeiten? Welche Korbanot gibt es? Das ist das, was wir letzte Woche gelernt haben. Letzte Woche haben sich auch hineingemischt bereits eben öffentliche Korbanot, die von der ganzen Gemeinde gebracht werden. Wir hatten zum Beispiel in Parashat Vayikra letzte Woche das Korban für das Omer, das von der ganzen Gemeinde gebracht wird. Aber der Fokus war mehr auf dem Individuum, das den Korban bringt. Und jetzt in Parashat Zav beginnt es damit, dass Moshe Aharon und seinen Söhnen, also den Kohanim, etwas auftragen soll. Und was wir in Parashat Zav über die Korbanot erfahren, ist jetzt mehr aus der Perspektive eines Kohens im Tempel, der wissen muss, was mache ich da jetzt? Wie ist das jetzt umzusetzen, diese Korbanot zu bringen? Also es ist mehr die Perspektive derer, die das dann im Beit HaMikdash machen. So fängt es auch an. Parashat Zav beginnt mit Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 1. Bei der Bereshem in Moshe Lemor. Hashem sagt zu Moshe, er soll sagen, Zav et Aharon ve et Banach, befiehle Aharon und seinen Söhnen. Lemor, Zot Torat HaOla. Das ist die Lehre des Ola-Opfers. Und jetzt kommen gewisse Regeln. Dieser Abschnitt, der hier eröffnet wird, dass Moshe den Kohanim, Aharon und den Söhnen etwas sagen soll, der geht hier jetzt durchaus recht ein Stückchen weiter, die halbe Parascha in etwa. Die halbe Parascha in etwa nimmt dieser Abschnitt ein, der Regeln über die Korbanot enthält. Das endet mit dem Schluss von Kapitel 7. Am Schluss von Kapitel 7, die Verse 37 und 38, fassen diesen Teil zusammen. Kapitel 7, Vers 37, Sotta Torah le Ulla, la Mincha, vela Chatat, vela Asham, vela Miluim, vela Ze, ule Zevach, Hashlamim. Das ist die Lehre für das Ulla-Opfer, für das Emporopfer, für das Mincha, hier übersetzt das mit Huldigungsopfer, dann das Sühnopfer, das Chatat und das Asham, das Schuldopfer und für dann noch Bevollmächtigungsopfer und Friedensopfer, was es da alles gibt. Vers 38, Asher ziva Hashem et Moshe behar Sinai, die Hashem dem Moshe befohlen hat am Berg Sinai, beyom tzavatu et bni Israel lehagrif et korbanehem lehashem bamidbar Sinai. An dem Tag, an dem er befohlen hat, den Bnei Israel zu bringen, die Korbanot für Hashem in der Wüste Sinai. Aus diesem Schlusssatz lernen wir übrigens auch, dass kaum haben die Bnei Israel das gelernt, kaum war der Mikdash da, sollte das auch gemacht werden, noch in der Wüste Sinai natürlich. Also das ist ein ganzer Abschnitt, der die erste Hälfte unserer Parasha ausmacht. Es wäre ein eigener Schiur, den wir jetzt nicht halten, dass innerhalb dieses Abschnittes eine Passage heraussticht mit Geboten, die man auf den ersten Blick jetzt nicht zu den Korbanot zählen würde, also die auch nicht tatsächlich nur sich nicht nur auf die Korbanot beziehen, nämlich zum Beispiel das Verbot, Blut zu essen. Aber das ist da eingebaut mittendrin und es ist insgesamt der Teil, der begonnen hat bei der Eröffnung der Parascha, dass Moshe den Kohanim erklären soll, wie jetzt die Anweisungen für die Opfer gehen. Der schließt hier am Ende des Kapitel 7. Ab Kapitel 8 kommt dann ein anderes Thema. Nämlich kommt dann die, ich nenne das Einweihungszeremonie dieser der Kohanim bis zum Ende der Parascha. Die Parascha endet mit dem Ende von Kapitel 8, das ist 8,36. Also diese zweite Hälfte, das Kapitel 8, erzählt uns, wie die Kohanim ihre Einweihung bekommen haben, wie Mosche auch den Beit HaMikdash gesalbt hat. Und dann ist sozusagen das Heiligtum, Beit HaMikdash war jetzt nicht richtig, das dem Mishkan natürlich, wir sind ja noch in der Wüste, gesalbt hat. Und dann ist dieses Heiligtum, dieser Mishkan betriebsbereit. Die Einweihung für das ganze Volk wird dann in der nächsten Parascha kommen, in Parashat Shmini. Das machen wir dann erst nach Pesach. Aber das ist noch Teil dessen, wovon Parashat Tzav handelt. Und wir wollen uns jetzt gleich am Anfang eine Kleinigkeit herausnehmen, die wir uns genauer anschauen. Es beginnt mit Anweisungen für das Olah-Opfer. Übrigens ist die Reihenfolge, in der die Korbanot jetzt erklärt werden, nicht ident mit der Reihenfolge in Parashat Vayikra, was auch mit diesem unterschiedlichen Fokus zu tun hat. Es fängt zwar beides zufällig mit dem Olah-Opfer an, aber es ist die Reihenfolge nicht ident, weil jetzt ist die Perspektive darauf, was haben die Kohanim im Tempel zu tun oder im Mishkan zu tun. Und es fängt mit dem an, wo der Grad an Heiligkeit im Umgang mit dem Material am größten ist und geht dann runter zu denen, die leichtere Heiligkeit haben, während wir letzte Woche eine andere Struktur gesehen haben. Der Begriff Torah in der Torah bedeutet logischerweise nicht Torah. Also in der Torah kommt das Wort Torah ziemlich oft vor und kann dort nicht die Torah im Sinne eines Pentateuchs bedeuten. Torah bedeutet im Text der Torah selbst Lehre, so wird es, haben wir es jetzt auch übersetzt. Das ist die Lehre des Olah-Opfers. Und Torah, wenn man sich das genauer anschaut, bedeutet eine Art von Anweisung, wie man etwas macht. Also wenn hier steht, das ist die Torah des Olah-Opfers. Das ist im Satz Nummer 2. Zot Torah Ta'olah. Dann ist das die Anleitung, wie man so ein Olah-Opfer bringt. Und jetzt haben wir ein paar interessante Details. Auf der Feuerstelle, Mukta ist die Stelle, wo das Feuer gemacht wird, Al-Hamizbeach, soll es dieses Olah-Opfer brennen. Kol ha-Laila ataboka ve'esh ha-Mizbeach tukatbo. Also dieses Feuer soll nicht ausgehen. Wir wissen von den Korbanot, dass sie allesamt gebracht wurden bei Tag. Aber wir kennen das auch, wir haben es jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Korban Pesach gehört vor einer halben Stunde. Wir kennen das auch, dass Korbanot, die am Nachmittag gebracht wurden, eventuell noch am Abend gegessen wurden. Oder in diesem Fall, wo das Olah-Opfer ja zur Gänze verbrannt wurde, das eben am Abend in den Nachtstunden davor sich hingebrannt hat auf dem Altar. Aber dieses Feuer sollte nicht ausgehen. Es geht ja nicht so sehr darum, dass von dem Stoff des Korbans noch etwas da wäre, sondern es geht ja um das Feuer. Natürlich, ich meine, es kann nur etwas brennen, wenn noch Material da ist, das brennt. Also das musste sich offensichtlich ausgehen, dass auch das Opfertier groß genug war oder genug Holz dazugelegt wurde. Aber das Feuer am Altar durfte nicht ausgehen. Und das lernen wir hier an dieser Stelle anhand des Korban Olah. Es könnte natürlich auch einfach so genannt werden. Also, dass das Altarfeuer nicht ausgehen darf, ist eine Sache. Ein Olah-Opfer ist eine andere Sache. Aber wir lernen es hier in diesem Zusammenhang. Das behalten wir im Kopf. Das werden wir gleich ein bisschen besprechen. Und wir sehen übrigens auch hier an Details im Text, dass jetzt nicht von irgendeinem Olah-Opfer die Rede ist, oder nicht hauptsächlich von einem Olah-Opfer die Rede ist, dass ein Mensch einfach so bringt, sondern wir sehen hier, die Beschreibung passt in erster Linie auf das Korban, das wir kennen als Korban Tamid, das tägliche Korban, das nicht ein Individuum gebracht hat, sondern das im Namen des ganzen Volkes, die ganze Gemeinschaft der Bnei Israel gebracht hat, in der Früh und am Nachmittag. Und da gibt es eine interessante Sache. Ich bin auf das einmal eingegangen im Zusammenhang mit einem anderen Thema, nämlich im Zusammenhang mit dem 15. Av, dem Tu B'Av, wo es ja eine von mehreren Erklärungen gibt, dass der Tu B'Av der Tag gewesen sei, an dem man das Holz für das Altarfeuer eingesammelt hat, weil das Holz musste im Sommer bis zu einer gewissen Zeit eingesammelt werden, dass es noch genug Zeit hatte, in der warmen Jahreszeit zu trocknen, dass das funktioniert hat, also rein technisch, warum nicht? Aber man fragt sich dann natürlich, okay, das ist jetzt eher eine technische Sache, was ist daran dermaßen bedeutet? Und hier haben wir diese Stelle, dass das Holz für das Altarfeuer enorm wichtig ist, weil die Flamme auf diesem Altar nicht ausgehen darf. Wenn man übrigens, für diejenigen, die sich Rage angeschaut haben oder noch anschauen wollen, wenn man ganz genau ist, kann man an dieser Stelle, es gibt eine Gemara dazu, diskutieren, wie viele Feuerstellen auf dem Altar insgesamt waren. Da gibt es Ansichten, 2, 3 oder 4 Plätze, wo Feuer gemacht wurde. Aber jedenfalls, das eigentliche Feuer, das Grundfeuer sozusagen, durfte nie ausgehen. Und wir haben gesehen, das steht im Zusammenhang mit diesem Ola-Opfer. Was ich interessant finde, wenn wir hier jetzt in erster Linie das Bild beachten, dass die Beschreibung eigentlich das Ola-Opfer heranzieht, dass das Korban Tamid war in der Früh und am Nachmittag von der ganzen Gemeinschaft, dann ist ein Detail interessant, dieses Korban Tamid, das in der Früh und am Nachmittag gebracht wurde und das ja bekanntlich die Ursache ist, warum wir Schacharit-Gebet haben und warum wir Mincha-Gebet haben, das war das erste und das letzte von den Korbanot, die im Tempel gebracht wurden. Also wenn dazwischen jemand gekommen ist, ein individuelles Opfer zu bringen, dann war das immer irgendwo dazwischen. Das erste war das Korban Tamid in der Früh und das letzte am Nachmittag war das Ola, dass das Tamid-Opfer war am Nachmittag. Und wenn Herr oder Frau Ploni oder Plonit gekommen sind und ein Korban gebracht hat, war das irgendwo dazwischen. Und ich denke, das ist ganz interessant, weil wir sehen dann nämlich zunächst einmal haben wir einen Einschub in Vers 3 oder 4, dass der Kohen irgendwann noch die Asche wegräumen muss. Und in Vers 5 sehen wir dann, dass das Feuer am Altar auf ihm, nämlich auf diesem Ola-Opfer, angezündet werden soll. Das heißt, auf der Restflamme, die über Nacht noch da war. Am Nachmittag wurde das letzte Ola-Opfer gebracht. Die Flamme hat gebrannt die ganze Nacht hindurch und musste die ganze Nacht hindurch brennen, was also offensichtlich auch geheißen hat, dass da das entsprechende Brennholz nachzulegen war. Und auf diesem Rest, der noch da ist, wird in der Früh, zeitig in der Früh, es steht in Vers 5, Baboker, Baboker, diese Wiederholung heißt zeitig in der Früh, wird auf ihm das neue Ola gebracht und auf dem wird dann alles andere gebracht. Und in Vers 6 steht dann explizit, Esh tamid tukat al hamzbeach lo tichbe. Ein Feuer soll stets auf dem Altar brennen oder angezündet sein und es soll nicht ausgelöscht werden. Dann kommen in der Parasha die Erklärungen über andere Korbanot. Das mit dem Feuer bezieht sich natürlich allgemein auf alle. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu diesen eingeschobenen Versen 3 und 4, wo der Kohen die Asche wegzuräumen hat. Ich finde das ein recht ein interessantes Detail. Man könnte meinen, ein Kohen ist jemand, der macht sich nicht mit sowas die Hände schmutzig. Er muss übrigens extra seine Kleider wechseln. Logischerweise, weil da kann er sich schmutzig machen beim Asche wegräumen. Und Rashi bringt hier sogar auch eine Überlieferung, dass das eigentlich nicht im engeren Sinn eine Mitzwa ist. Also er muss es schon so machen, aber es ist nicht eine Mitzwa im engeren Sinn, sondern es ist einfach eine praktische Notwendigkeit. Es ist derich Eretz, eine anständige Art, dass man aufpasst als Kohen die Gewänder, die man hat für würdige Dinge, die im Zuge der Korbanot gemacht wurden, dass man da schön und gut und sauber gekleidet ist. Und wenn man die Asche wegräumt, wo man sich logischerweise dabei schmutzig macht, zieht man was anderes an, damit man das gewarnt, das für die würdigeren Tätigkeiten ist, auch eben so hält. Und hier sehen wir aber auch, dass der Kohen nicht in die Situation kommen könnte, zu sagen, das macht die Putzfrau, dafür bin ich als Priester zu gut, sondern es ist Teil der Handlung des Kohens und Teil dieser heiligen Handlungen, die zu so einem Opfer gehören, dass irgendwie auch die Asche wegkehren muss. Das geschieht tatsächlich in Schritten. Zunächst einmal muss sie vom Altar weggegeben werden und wird an der Seite des Altars einfach mal abgelegt. Und dann kommt aber irgendwann die Situation, dass so ein Häufchen Asche am Altar immer mehr und mehr wird jeden Tag und das weggeräumt werden muss. Und das ist dann in Vers Nummer 4, wo der Kohen andere Kleider anzieht zum Abtransport der Asche und sie außerhalb des Lagers hinbringt. Und interessanterweise an einen reinen Ort. Elmakom Tahor, an einen reinen Ort. Auch die Asche von dem Opfer ist immer noch etwas, das ist Teil des Materials, das für einen heiligen Zweck verwendet wurde. Und das wirft man nicht irgendwo weg, sondern der Ort, wo das deponiert wird, muss auch ein Ort sein, der irgendwie Tahor ist. Jetzt wollen wir aber auf dieses Feuer ein bisschen eingehen. Ich habe gesagt, es gibt also diese Perspektive, dass wir beachten, die beiden Tamidopfer waren am Anfang und am Schluss des Tages und alles andere ist mittendrin, wo wir vielleicht auch ein bisschen sehen, dass das Individuelle Teil der Gemeinschaft sein soll oder muss. Also auch das, was man individuell jeder so macht, wie er oder sie es gerade passend findet oder richtig findet, das oder aus einer Situation heraus, die sich individuell ergeben hat, machen muss vielleicht auch oder soll, das ist eingerahmt davon, dass es da eine Gemeinschaft gibt, wo der Tag beginnt mit dem gemeinschaftlichen Tamidopfer und endet mit dem gemeinschaftlichen Tamidopfer. Und dieses Feuer bleibt jetzt allerdings und es ist das Feuer von so einem Olaopfer. Jetzt kann ich aber natürlich schon hergehen und sagen, naja, es gibt ja auch die individuellen Ola-Opfer und die Beschreibung hier bezieht sich natürlich auf beides. Die Beschreibung hier nimmt einerseits die Regeln für das Tamidopfer hinein, aber wie ein Ola-Opfer an sich zu machen ist, das gilt jetzt für jede Art von Ola-Opfer. Also ich kann hier natürlich auch sagen, wenn das Feuer auf einem Ola-Opfer angezündet wird, vor allem wenn ich den Text jetzt ein bisschen symbolischer lese und vielleicht nicht nach der praktischen Halacha, nach dem einfachen Wortsinn, sondern ein bisschen die Symbolik, welche Korbanot sind da welche, anschaue, dann ist ein Ola ja auch etwas, das kann eine Privatperson bringen. Und da gibt es eine interessante Frage. Wir haben letzte Woche gesagt, dieses Ola-Opfer muss ja nicht gebracht werden. Denn, also es gibt Fälle, wo eines gebracht werden muss, aber normalerweise haben wir gesehen einmal die Situation, jemand will einfach so ein Opfer bringen, um sich Gott irgendwie zu nähern. Und dann gibt es aber doch in der rabbinischen Literatur die Frage, andere Opfer sühnen für irgendetwas. Wofür sühnt dieses Ola-Opfer? Wenn ein Chatat eine Kapara bringt für versehentlich begangene Averes, man hat so eine Liste aller möglichen Dinge, auch die Kleider des Hohepriesters haben Zuschreibungen, welcher Teil der Kleidung des Hohepriesters für was eine Kapara bringt. Und das Ola-Opfer scheint dann ein bisschen nackt zu sein, tut es nicht auch etwas? Und es gibt also in rabbinischen Texten, sowohl im Talmud als auch in Midrash Rabba von Vayikra, gibt es diese Frage, sühnt dieses Ola-Opfer nicht doch auch für irgendetwas, wenn ein Mensch etwas angestellt hat? Aber was? Es steht explizit ja nichts in der Tora dazu. Und eine Möglichkeit, die Rashi bringt, wird in einer Gemara gebracht, und Rashi bringt das hier in der Parasha, dass es Sühne für Probleme, die man hat, weil man eine Mitzwa unterlassen hat. Also man hat irgendeine Mitzwa nicht gemacht, aus dem ist irgendeine Situation entstanden, wo man dann in irgendwas hineinkommt, in eine Art von Avera und dafür sühne dieses Ola-Opfer. Das ist eine Interpretation. Die andere Interpretation, die sehr, sehr oft zitiert wird, vor allem in solcher Literatur, die jetzt versucht, das mehr von der symbolischen Seite oder von der psychologischen Seite her zu sehen, gibt es im Midrash Rabba zu Vayikra. Es gibt einen Midrash, den nennen wir Midrash Rabba zu Vayikra. Ich habe schon öfter darauf hingewiesen, wenn wir das Buch Midrash Rabba heute in die Hand nehmen, dann ist das heute zwar ein schönes Buch, das wir vielleicht in zwei oder mehreren Bänden in der Buchhandlung kaufen, aber die Teile sind ursprünglich verschiedene Texte gewesen. Also Midrash Rabba zu Bereshit ist ein eigenes Buch und Midrash Rabba zu Schmott ist ein eigenes Buch. Eigentlich sind Midrash Rabba zu Schmott zwei Bücher, die man irgendwann zusammengefügt hat. Und Midrash Rabba zu Vayikra ist wieder ein eigenes Buch. Und im Falle von Midrash Rabba zu Vayikra haben wir die Situation, dass man annimmt, dass das Text relativ alt ist. Also Diskussionen, wie alt man den datiert, gehen, bewegen sich so in der Gegend 5. bis 7. Jahrhundert nach der christlichen Zeitrechnung. Also einer von den älteren, klassischeren Midrashim. Bereshit Rabba ist ja auch sehr alt und Bereshit Rabba ist wahrscheinlich, ist sicher noch älter, aber Vayikra Rabba ist halt hier bei denen, die schon älter sind, während zum Beispiel ein Midrash Rabba zum Buch Schmott wesentlich später entstanden oder gesammelt wurde. Und da gibt es jetzt in diesem Midrash Rabba zu Vayikra, gibt es zu Parashat Zaf, falls es jemand genau nachschauen will, es ist eine Parasha Nummer 7 im Text des Midrash, ein Absatz 3. Da sagt Rabbi Shimon Bar Yochai, den kennen wir, Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, Le'olam in ha'ola ba'a ela al-hiru halif. Dieses Ola-Opfer hat einzig und allein den Zweck, zu sühnen, für Hirhur Halev, für Verfehlungen des Herzens. Also, was mit Hirhur Halev gemeint ist, es gibt manchmal auch den Begriff, wenn es zitiert wird, Hirhure Avera, Gedanken an eine Avera, was man meint, sind schlechte Gedanken. Der Mensch kann ja nicht nur schlechte Taten tun, der Mensch kann auch schlechte Gedanken tun. Das kommt vor. Und das ist etwas, das man auch gerne unterschätzt, weil wenn man was Unpassendes denkt, dann hat man ja nichts gemacht, ich habe ja nichts angestellt. Aber man weiß natürlich auch, dass schlechte Gedanken oft die Basis sind für die Taten, die dann folgen. Im harmlosesten Fall ist es vielleicht einfach eine verlorene Zeit, die man besser hätte nützen können. Aber schlechte Gedanken wirken auch auf die eigenen Einstellungen, die man hat. Je nachdem, womit man sich beschäftigt, das formt einen auch selbst. Und vor allem kennen wir auch das Problem, dass wenn man Gedanken hat an zum Beispiel Dinge, die man nicht tun darf, wenn ich zu gut darüber nachdenke, dass ich das sehr, sehr gerne tun würde, dann kommt natürlich irgendwann auch einmal ein größerer Druck oder Zug, die falschen Sachen wirklich zu tun. Also schlechte Gedanken sind schon eine gefährliche Geschichte. Und da kommt, also habe ich immer bei Yochai und sagt, dieses Ola-Opfer, wo wir ein bisschen das Gefühl haben, anscheinend sühnt das ja auch für etwas, weil alle anderen Sachen sühnen für etwas. Dieses Ola-Opfer sühnt also für die unpassenden, für die schlechten Gedanken, die man im Herzen hat. Es gibt eine Abhandlung zur Parascha von dem Autor eines Buches, Netivot Shalom, oder eigentlich sollte ich in Aschkenasisch zitieren, Nesivos Shalom. Das ist ein Buch, das relativ gerne in den letzten Jahren irgendwo zitiert wurde. Das Buch Nesivos Shalom, alles Erläuterungen zur Tora im Wesentlichen, wurde geschrieben von Sholom Noach Beresnowski, ich habe extra nachgeschaut, wie er heißt, nämlich Beresnowski. Er ist bekannt da gewesen als das Slonimer Rebbe. Es gibt eine chassidische Dynastie, Slonimer Chassidim, die war vor der Shoah in Osteuropa und wurde in der Shoah ziemlich völlig ausgelöscht. Es ist aber gelungen, einem Führer der Slonimer Chassidim in Jerusalem eine neue Yeshiva zu gründen. Und so gibt es in Jerusalem eine Dynastie von Slonimer Chassidim. Und der Slonimer Rebbe, der 1981 verstorben ist, also das müsste der letzte gewesen sein, der hat dieses Buch geschrieben, Nesivos Shalom. Und er greift hier diese Überlieferung auf, dass man sagt, naja, das Ola-Opfer, das bezieht sich auf schlechte Gedanken, die man im Kopf haben könnte. Übrigens sind die beiden Erklärungen, die wir genannt haben, die schließen einander nicht aus. Also die andere Erklärung, die Rashi bringt, die auf eine Gemara zurückgeht, dass es um nicht gemacht, um die Folgen von nicht gemachten Mitzvot geht, da ist es ja auch so, dass man etwas nicht gemacht hat. Man hat nichts angestellt, man hat nur etwas unterlassen. Und im Falle der Erklärung von Rabbi Shimon Bar Yochai in Midrash Rabbah ist es das Denken, wo ich auch nichts gemacht habe, nichts getan. Ganz perfekt war es doch nicht. Also diese beiden Erklärungen schließen einander auch nicht unbedingt aus. Und der Autor von Nesivos Shalom, des Lonimer Rebbe, der merkt hier jetzt etwas an. Wenn wir uns anschauen, wo diese Opfer am Altar gebracht wurden, die hatten auch ihren Platz am Altar. Und dort, wo das Ola-Opfer gebracht wurde, das war an der Nordseite des Altares. Und genau dort wurde auch das Korban Chatat gebracht. Das ist eine Halacha, das kann man in verschiedenen Quellen nachlernen. Genau dort wurde auch das Korban Chatat gebracht. Es steht nicht explizit im Text der Torah, sondern das ist eine Interpretation, die in der Gemara ausgelegt wird. Ich glaube, es ist im Traktat zwar Kim, aber es ist nicht erst nachgeschaut, weil Zwachim habe ich nicht gelernt. Aber es wird also im Talmud ausgelegt, dass das Chatat-Opfer an der gleichen Stelle gebracht wurde wie das Ola-Opfer. Jetzt, diese Stelle war die Nordseite des Altares. Und die Nordseite des Altares wird assoziiert mit Nacht. Norden ist dort, wo die Sonne nie sich befindet. Ja, die Sonne spaziert Osten, Süden, Westen, aber Norden, da ist sie nicht. Also Nordseite wird assoziiert mit Nacht. Und Nacht ist entweder das Bedrohlichere, aber Nacht ist oft auch das, wo Sachen verborgen sind. Und das Lonimer Rebbe legt das eben so aus, dass er sagt, ja, es ist deshalb die Seite der Nacht, weil die Gedanken sind ja auch nicht öffentlich. Die Gedanken sieht ja niemand. So wie ich in der Nacht nicht sehe, was geschieht, so sind auch Gedanken etwas, was man zunächst einmal nicht sieht. Aber wo es halt doch sehr gefährlich sein kann, weil genau an der Stelle, an der das Ola-Opfer gebracht wird, wird dann das Chatat gebracht, das wir ja bekanntlich bringen für Verfehlungen, die tatsächlich gemacht worden sind. Wir wissen versehentliche Verfehlungen, aber Verfehlungen, die tatsächlich gemacht worden sind. Also man kann hier einen Zusammenhang sehen zwischen, wenn du einmal zu viele schlechte Gedanken hast, dann ist der Weg zur schlechten Tat, für die du dann wirklich ein Chatat-Opfer bringen wirst, nicht allzu weit. Also dieser Zusammenhang ist interessant. Und wenn wir jetzt sagen, da geht es so mehr um die Gedanken und mehr um die Einstellungen. Wir wollen natürlich daraus jetzt auch lernen, dass wir falsche Gedanken möglichst auch irgendwie abwehren, abwenden. Es gibt immer wieder die Ratschläge, wenn schlechte Gedanken hochkommen, dann kann man das zwar nicht verhindern, dass ein schlechter Gedanke hochkommt, aber man muss sich nicht auch noch extra darüber verbreiten. Man kann sich anderen positiven Dingen zuwenden, wie zum Beispiel dem Torah-Lernen oder auch irgendwelchen konstruktiven Tätigkeiten. Und der Mensch ist nicht verpflichtet, bei schlechten Gedanken, die man hat, kann man sich nicht immer aussuchen, dass sie kommen, aber wenn man sie hat, ist der Mensch nicht verpflichtet, sich dann auch noch dort aufzuhalten, ausführlich und zu verbreiten. Und schon gar nicht ist es natürlich notwendig, dass man extra hineingeht in Sachen, wo man sich mit üblen Dingen beschäftigt, geistig. Und man könnte sagen, ich habe nichts getan, ich habe mir das im Internet herumgeklickt und dort irgendwelchen Blödsinn gemacht. Also, das kann man hier anwenden. Und wir kennen natürlich jetzt diese Tage vor Pesach auch etwas, wo es sehr stark um die Einstellung geht. Weil wir machen nämlich demnächst Bitul Chametz und das funktioniert vielleicht in einer vergleichbaren Art und Weise. In der Gemara in Pesachim, diejenigen, die DAF gelernt haben, haben es noch ein bisschen in Erinnerung. In der Gemara in Pesachim ist es so, dass erläutert wird, dass Bitul Chametz rein von der Tora her eigentlich so funktionieren könnte, dass ich sage, alles Chametz, das ich in meinem Besitz habe, das ist irgendwie nichtig, also diese berühmte Kol Chamira-Formel, alles Chametz, das ich habe, ist Hefgar und gehört mir nicht und ist so wie der Staub der Erde. Und ich müsste es eigentlich jetzt nicht unbedingt zerstören oder verbrennen oder so. Aber die Chachamim haben gefunden, na Moment mal, wir glauben den Menschen das nicht, dass es möglich, dass es gelingt, wenn einer einfach nur so sagt, ja, ich alles nicht meins, sondern bitte tu es wirklich weg. Das ist aber rabbinisch. Und zumindest je nach Ansicht. Und beim Entfernen des Chametz haben wir die Meinung eines gewissen Rabbi Yehuda, der sagt, dass Chametz muss unbedingt verbrannt werden. Das ist übrigens das, warum wir heuer in einem Jahr, wo das mit dem Verbrennen am Schabbes natürlich gar nicht geht, am Freitag das Chametz verbrennen machen, weil wir das berücksichtigen wollen, dass der ideale Vorgang beim Chametz verbrennen ist, es zu verbrennen in einem Feuer, während sehr wohl nach den Chachamim die Möglichkeiten auch bestehen, Chametz in der Luft zu zerblasen oder ins Meer zu werfen. Das ist das, was wir am Samstag dann tatsächlich machen werden, am Schabbes in der Früh, dass wir die letzten Brösel irgendwo in der Luft ausbeuteln oder mit Wasser hinunterspülen. Alles so. Aber wir machen das ja. Wir machen das, dass wir ausdrücklich das Chametz verbrennen wollen. Und das kann man natürlich auch ein bisschen in Kombination setzen mit diesem Altarfeuer, wo es auch sehr stark eigentlich um die Einstellung geht, die man gegenüber dem Chametz hat, der es eigentlich ursprüngliche ist. Du sagst, es ist nicht da. Also es funktioniert eigentlich im Kopf. Und natürlich haben die Chachamim aus sehr, sehr guten Gründen festgestellt, na, das wird nicht funktionieren, wenn wir es nicht in der Praxis auch einfordern, dass die Leute es wirklich wegräumen. Und darum müssen wir die ganze Veranstaltung von Biur Chametz, von Chametz zerstören, machen. Aber dieses Sprüchlein, das wir auch sagen, das Kol Chamira, da geht es um das, was in unserem Kopf geschieht, dass wir sagen, jetzt ist das Chametz von mir, ich bin davon distanziert. Es ist von mir weg, ich bin davon distanziert. Genauso wie man sich von einem schlechten Gedanken distanzieren will, wo das Ola-Opfer vielleicht das zuständige Korban gewesen ist. Vielleicht noch ein Satz zum Abschluss. Wir können uns natürlich fragen, wenn wir sagen, das Korban Ola hat gesühnt für schlechte Gedanken. Ja, schön, jetzt haben wir keinen Betamikdasch derzeit. Und was machen wir ohne Ola-Opfer? Wir sollten einfach nie schlechte Gedanken haben. Okay, das wäre die beste Lösung. Aber es muss nicht ganz funktionieren. Also, was macht man dann? Ich habe nachgeschaut in einem Buch, das ich sehr, sehr schätze, das ein schwieriges, aber sehr, sehr wertvolles, edles Buch ist, nämlich im Buch Nefesh HaChaim von Chaim von Woloschin. Wer ein bisschen sich mit litauischen Büchern auskennt, Nefesh HaChaim von Chaim von Woloschin ist das philosophische Grundwerk des litauischen Judentums, wenn es um Mussa und auch kabbalistische Interpretationen geht. Übrigens ein Werk, wo man diskutiert, ob es gegen die Chassidim geschrieben wurde oder ob es vielleicht gar nicht gegen die Chassidim geschrieben wurde, aber es ist jedenfalls das nicht-chassidische Werk in dieser Zeit. Und er hat ein Kapitel über Tshuva, wo er sich vieler auch kabbalistischer Konzepte aus der Luranischen Kabbalah bedient, auf die wir jetzt nicht im Detail eingehen. Und er beschreibt, naja, was macht man denn, wenn man Tshuva machen will? Über verschiedene Averes, die man gemacht hat. Und da ist dann auch die Möglichkeit, dass man in Gedanken etwas schlecht gedacht hat. Im Chas v'Shalom b'machshava asher lo tehora, wenn ein Mensch in Gedanken war, die nicht tahor waren, die nicht rein waren. Und er hat auf diese Art in dem Leuchten seiner Seele eine Beschädigung gemacht. Hier spricht er sehr stark an, dass was man sich denkt und womit man sich im Kopf beschäftigt, ja auch auf einen selbst einwirkt. Was macht man da? As al yedei durch Beschäftigung mit der Torah. Bevinayi mit Beschäftigung der Torah kann man eine Art von Gegen Mittel haben, eine Art von Schwa haben, wenn man gefunden hat, dass man zu viel schlechte Gedanken hatte. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Konzept auch, dass das Korban Ola eine Kapara gewesen sei für die schlechten Gedanken, weil das Korban Ola hat diesen Aspekt, der Mensch will sich Gott nähern. Und wie nähern wir uns? nach der Lehre des litauischen Judentums eindeutig nur durch Tora lernen. Also im litauischen Judentum, in der Philosophie des litauischen Judentums ist ja ganz, ganz stark verankert, dass der Mensch Verbindung mit HaKadosh Baruch Hu über das Tora lernen hat. Also das ist natürlich ganz, ganz typisch für den Herrn von Wolaschin hier, dass er sagt, wenn du was gegen schlechte Gedanken tun willst, wenn du Tshuva tun willst über schlechte Gedanken, die du hattest, wie kommst du wieder auf einen richtigen Weg? Das ist das, was Tshuva ist. Wie kommst du auf einen besseren Weg? Indem du dich intensiver mit Tora beschäftigst. Er verwendet hier den Begriff Bina Yetara mit einer ausführlicheren Bina. Übrigens ist das ein interessanter Begriff, weil der wird im Talmud für ganz etwas anderes verwendet, nämlich für Bina Yetara, die man Frauen zuschreibt. Aber hier spricht er eindeutig die Männer nicht weniger an. Das Buch ist sicher ursprünglich für männliche Leser geschrieben. Also mit einer erweiterten, irgendwie vernetzten Denken auch und beomektivunato, mit Tiefe seines Denkens. Jetzt, was er damit meint, ist, glaube ich, dass man halt einfach nicht nur irgendwie Zeit mit Tora verbringt, sondern wenn man das Gefühl hat, man muss wegkommen von schlechten Gedanken, die man im Kopf hatte, dass man sich auch wirklich ein bisschen tiefer, ein bisschen intensiver mit der Tora beschäftigt. Denn das erweckt dann nämlich eine zusätzliche Kedusha, eine zusätzliche Heiligkeit in der Wurzel seiner Seele, mit der er diesen Schaden sozusagen reparieren kann, der durch die schlechten Gedanken, durch die unreinen Gedanken angerichtet wurde. Also das wäre eine Merkung, was wir heute tun. Wenn wir keinen Mishkan und keinen Beit HaMikdash haben, wo wir ein Olah-Opfer bringen, dann haben wir die Tora. Und Beschäftigung mit der Tora sollte uns helfen, unsere Gedanken auf gute Wege zu bringen oder dort zu halten.